Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 243. Episode des Schachgeflüster-Podcasts. Ja, ich habe hier ja schon den ein oder anderen Schach-YouTuber gehabt, aber einen noch nicht, den ich schon länger haben wollte. Und zwar ist das der Raphael Claude. Und der Stil von Raphael ist ein ganz bisschen anders oder ziemlich anders als bei den anderen, nämlich etwas ruhiger, etwas langsamer und trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen hat er mehr als 10.000 Abonnenten auf YouTube. Seine Zielgruppe sind vor allem Anfänger oder Wiedereinsteiger und er hat auch noch eine andere wichtige Anlaufstelle für diese Zielgruppe geschaffen, nämlich die Webseite ich-lerne-schach.de. Ja, die vermittelt viel Grundwissen und das ganz ohne Werbung. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen, Raphael.
Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr gefreut, dass ich auch mal hier vorbeischauen darf.
Ja, sehr schön. Und ich habe gerade schon gemerkt, du hast deine typische Einladung. Ich bin's Raphael, ne? Und dazu gehört noch die erhobene Hand. Die hast du ja auch gebracht. Also das ist dein Markenzeichen so ein bisschen, ne?
Das mache ich schon automatisch irgendwie, wenn ich mit jemandem rede oder so. Da sage ich aber schon hallo zusammen. Also das ist schon irgendwie eingeschliffen inzwischen.
Ja, du hast so mehrere Markenzeichen, die erhobene Hand zum Beispiel oder auch deine Einspielermusik, klassische Musik, das ist ja sehr ungewöhnlich. Machst du das so ein bisschen, um dich abzuheben bewusst oder?
Die klassische Musik am Anfang habe ich aktuell zum Beispiel gar nicht. Die habe ich auch hauptsächlich deshalb gewählt, weil es mir darum ging, dass ich nicht irgendwie Copyright-Probleme kriege. Und das war so der erste Gedanke. Es ist aber auch so ein bisschen, dass man eben sagt, okay, bei mir ist ja alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger und nicht so, sagen wir mal, auf Unterhaltung. Und ich verwende die Musik eigentlich immer so ungefähr 100 Videos oder ein halbes Jahr und dann wechsle ich mal. Und Klassik, das hört sich nicht so leicht ab, wie jetzt irgendwie was Aktuelles, Pop oder so. Und das hört man dann ganz gerne wieder und mir hat es gefallen. Aktuell habe ich ziemlich viel Copyright-Probleme bekommen mit der klassischen Musik. Komischerweise werden die irgendwo von anderen YouTubern auch verwendet und dann kriegt man immer von YouTube Copyright-Claims und muss dann reklamieren und dann geht es hin und her. Und deswegen habe ich aktuell auch eher so ein bisschen Blues in der Richtung aus der YouTube-Media-Bibliothek. Da habe ich dann keine Probleme in der Richtung. Aber es ist eigentlich schade. Ich hätte gerne mal wieder Klassik jetzt demnächst.
Okay, ja, Sachen, die kriegt man im Hintergrund gar nicht so richtig mit. Du bist ja 10.000 Abonnenten, habe ich vorher gesagt. Wo bist du da ungefähr so in der Rangliste der deutschsprachigen Schach-YouTuber?
Oh, das weiß ich gar nicht ganz genau. Wahrscheinlich irgendwo 10, 12 oder so. Es gibt schon noch ein paar, die größer sind, aber es gibt jetzt auch nicht so viele, die jetzt so lange dabei bleiben und wirklich auch regelmäßig Videos machen. Das heißt, viele hören dann auf und haben dann vielleicht 1.000, 2.000 und ich glaube, ganz so viele gibt es nicht. Also.
Ja, ich hätte es 6, 7 oder sowas geschätzt. Ah, okay. Hast du Kontakt zu den anderen? So diese, also ich nenne mal ein paar, die Namen werden ja den meisten bekannt sein. Ne? Also Niklas Huschenbeet und Georgios Zeleidis natürlich als die Größten. Jan Gustafsson, dann Will Einhelm, Schachpanda, Gunni und so weiter. Kennst du die alle?
Also sagen wir mal, die Größeren kenne ich jetzt persönlich nicht. Manchmal durch Zufall, dass man vielleicht mal einen gesehen hat irgendwo auf einem Turnier, aber nicht großartig gesprochen. Aber sagen wir mal, so unter den Kleineren kennt man sich schon. Man telefoniert dann auch mal miteinander, also zum Beispiel mit dem Schachpanda oder mit Jürgen, dem Schachstrategen. Oder auch mit Gunni Schesseleis, da telefoniert man mal und unterhält sich mal und tauscht sich ein bisschen aus. Das passiert tatsächlich.
Ja. Bist du ein Schachpromi? Also wirst du erkannt, wenn du auf irgendeinem Turnier rumläufst zum Beispiel oder bei Punktspielen?
Also in Stuttgart bin ich weltbekannt. Nein, also es ist tatsächlich so, wenn ich hier in der Nähe auf einem Turnier bin, dann werde ich tatsächlich angesprochen. Also oft Kinder, die auf mich zukommen, da freue ich mich dann immer und einige genieren sich dann auch zu fragen und ich sage dann auch in den Videos immer, sprecht mich gerne an, nicht unbedingt am Brett oder auf dem Klo, aber ansonsten, wenn ihr mich da irgendwo seht, sprecht mich gerne an, freue ich mich und das sind immer ganz, ganz interessante Begegnungen und Gespräche, die man da hat, weil hier auf dem YouTube-Kanal, da spreche ich ja immer nur in die Kamera rein und ich sehe keinen und ich habe keine Rückmeldung. Und die Leute dann wirklich mal so zu treffen, auch bei einem Turnier. Ich habe zum Beispiel auch inzwischen schon gegen Abonnenten von mir gespielt im Turnier. Das ist dann schon ganz, ganz witzig. Es ist auch ungewohnt. Aber ich habe jetzt noch keine Autogrammkarten oder irgendwas. Also so schlimm ist es nicht.
Okay. Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen? Das ist ja, machen ja nicht so viele.
Also die Idee hatte ich eigentlich schon sehr früh. Und Ich habe früher viel Jugendliche betreut auf den Turnieren und ich habe mich immer gestört, dass es im Grunde keine Möglichkeit gibt online, dass Anfänger, Wiedereinsteiger irgendwie was über Schach lernen können, weil die Seiten eigentlich alle mit Werbung überlastet sind oder eben kommerziell sind und es gar nicht so sehr drum ging, das kann man keinen Kindern empfehlen, geht auf die Seite, wenn das alles mit Werbung zugeballert ist. Und da habe ich dann gesagt, ich mache einfach meine eigene Webseite.
Ach, die Webseite war vor dem YouTube-Kanal.
Genau, und da habe ich die Webseite gemacht und gleichzeitig hatte ich überlegt, es gibt Leute, die wollen eben nicht lesen, die wollen was sehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich müsste eigentlich auch Videos machen. Aber ich habe damals keine Ahnung gehabt, welche Software man nehmen soll, wie das funktioniert und habe keine Lösung gefunden, ich habe zwar Tests gemacht, die waren aber sehr stümperhaft und da habe ich es gelassen, da habe ich gedacht, ich mache erstmal die Webseite fertig. Und erst in der Pandemie, da hatte ich dann wirklich so die Ruhe und die Muße auch mal zu überlegen und zu gucken, wie machen das andere. Und da bin ich dann erst auf die richtigen Tools gekommen, weil wenn ich Videos produzieren will und auch eine gewisse Menge an Videos produzieren will, dann muss ich das quasi live aufzeichnen. Und da habe ich dann eben da erst die richtigen Tools gefunden und habe dann so vor 4, 5 Jahren angefangen mit den YouTube-Videos, einfach als Ergänzung für die Webseite.
Mhm. Dein YouTube-Kanal ist ja auf wen ist er eingerichtet? Anfänger oder Quereinsteiger oder jetzt habe ich gerade gehört Kinder. Wer ist so deine Zielgruppe?
Meine Zielgruppe sind Anfänger und Wiedereinsteiger. Das sind erstmal natürlich Kinder, Jugendliche, die überhaupt Schach lernen wollen, aber dann eben auch Erwachsene, die wieder einsteigen. Ich habe viele Rückmeldungen auf YouTube, auch gerade von Älteren, von Senioren, die in der Rente gesagt wieder angefangen haben, Schach zu spielen und sich ein Hobby zu suchen, geistig fit zu bleiben. Da erhalte ich dann teilweise auch Briefe von solchen Zuschauern, also ganz liebe Briefe, wo sie einfach schreiben, toll, die Videos helfen mir. Und das ist meine Zielgruppe. Und wenn man das so in DWZ sagen kann, ungefähr so von 0 bis 1500. Hm. Das ist so ungefähr die DWZ oder Elo-Reichweite, die ich abbilde mit meinen Videos. Es ist also viel Grundlagenvideos und Öffnungswissen, Mittelspiel, Taktiken, Endspiele. Und in wenigen Videos gehe ich dann auch ein bisschen drüber hinaus. Das sind dann so oft Eröffnungsvideos über Eröffnungen, die ich selber spiele. Da gehe ich dann vielleicht auch mal Niveau ein bisschen höher.
Hm. Kriegst du das so mit, so diese Wellenbewegungen des Schachs, ne? Also, dass es in der Pandemie so groß geworden ist. Und dann gab es ja noch so einen Boom auf chess.com durch das Cristiano Ronaldo und Messi-Foto und durch diese Schach, diese Katze Mittens und so weiter und durch diese ganzen Streamer. Wie bewegt sich das bei dir so in Sachen Zuschauer, Zuhörer?
Also ich war damals der erste deutsche YouTuber, der ein Video über Bess Harman gemacht hat, vom Damen-Gambit. Ich war der erste, der gegen den Bess Harman-Bot gespielt hat. Hat bei mir bloß keiner draufgeklickt. Die haben dann alle bei Huschenbeet und Bekrieg draufgeklickt auf die Videos. Ich kriege das sehr genau mit. Also ich hatte auch ein Video, das dann in der Pandemie quasi ein bisschen viral gegangen ist.
Welches?
Und das war das Eröffnungsrepertoire für Anfänger. Das hat 150.000 Klicks insgesamt. Und da kam teilweise in der Pandemie pro Tag 60, 70 neue Abonnenten dazu. Und das war wirklich überwältigend. Und dann sieht man auch genau, ich mache es jetzt ja auch ein paar Jahre, wie es denn sozusagen, wenn der Herbst und Winter vorbei ist und die Leute wieder mehr rausgehen und andere Sachen machen, wie es dann wieder runtergeht und wie es im Herbst wieder hochgeht. Und also man kriegt das, diese Wellen ziemlich genau mit.
Ja. Dann sprechen wir doch nochmal, also nachher noch mehr zu deinem YouTube-Kanal, aber du bist ja auch Schachspieler. Es war ja so, ich habe einen Vereinskameraden von dir getroffen, habe ich dir vorher geschrieben, bei der Bayerischen Schachakademie. Du spielst ja beim SC Stetten auf den Fildern und der hat mir gesagt, ja, der Raphael, der ist irgendwann einfach eines Abends bei uns reinspaziert und dann war er da. Wo warst du denn vorher und wann war das?
Also ich spiele schon, was weiß ich, seit über 40 Jahren Schach. Schon als Kind habe ich angefangen. Ich war auch in der Schach AG in der Schule. Ich habe aber nie in einem Verein gespielt, weil es damals, erstmal wollte ich mich nie festlegen. Ich wollte eigentlich immer alles mal gerne ausprobieren. Und zum anderen waren die Schachvereine damals noch so, zum Teil, die haben sich dann in der Kneipe getroffen, verraucht und sonst was. Das war jetzt nicht so attraktiv, sagen wir mal, für Kinder dort hinzugehen. Und ich war nie ein Vereinsmeier, also ich war nie in einem Verein. Und erst so mit 40 habe ich mir überlegt, was könnte ich noch mal so als Herausforderung machen? Soll ich noch mal irgendwie jetzt mit Altherrenfußball anfangen oder was weiß ich? Aber wenn man schon morgens nicht richtig aus dem Bett kommt, wie soll man denn Fußball spielen? Und da kam ich auf die Idee, wie kann man sich herausfordern, und bin auf Schach gekommen. Habe gedacht, ich habe mein Leben lang Schach gespielt. Ich habe immer viel Spaß dabei gehabt. Ich habe schon als Kind anderen Schach beigebracht, im Studium, im Beruf. Lass mich doch mal sehen, wie ist es, Schach als Sport zu betreiben? Wie ist es, Turniere zu spielen? Wie ist es, Liga zu spielen? Und da bin ich dann hier in einen Verein eingetreten. Und das ist ein kleiner Verein. Das ist hier in der Nähe vom Flughafen Stuttgart. Und da bin ich dann am ersten Abend hin, musste das erstmal suchen, wo die sitzen. Und da saßen dann irgendwie so, ja, 4, 5 Cracks und waren am Blitzen.
Alte Männer dann, wahrscheinlich, ne?
Alte, ja, schon ein bisschen Fortgeschrittene und auch ein paar Ältere dabei. Und da darf man sich dann irgendwie nicht abschrecken lassen. Und ich habe mich nicht abschrecken lassen. Und inzwischen ist es so, dass ich dort sogar auch im Vorstand bin, dass ich Pressewart bin im Verein. Also wollte nie ein Vereinsmeier sein und jetzt bin ich voll drin.
Ja, und du hast ja auch Videos gemacht. Also ein Video erinnere ich mich, sollte man in einen Schachverein eintreten, und da hast du vehement dafür plädiert, ne? Was gibt dir das?
Ja, gut, vehement würde ich jetzt nicht sagen. Also ich versuche es schon alles objektiv darzustellen und versuche herauszustellen, eben, was es für jemanden bedeutet. Und ich habe tatsächlich über meine Videos viele Rückmeldungen, dass Leute einfach mal zum Spielabend gegangen sind und einfach mal geschaut haben oder sogar einen Verein eingetreten sind oder ihr erstes Turnier gespielt haben. Und es ist so, wenn man sich verbessern will im Schach, hilft es am meisten, wenn man einfach ernsthafte Langpartien spielt. Mit ein bisschen Druck, mit ein bisschen Spannung. Und es ist wirklich faszinierend, Turniere zu spielen. Es ist faszinierend, in der Liga zu spielen. Und das versuche ich zu vermitteln. Und das habe ich auch in dem Video versucht zu erklären. Und natürlich kriegt man dann auch ein paar negative Rückmeldungen. Also viele haben dann auch geschildert, ja, da saßen da welche, die haben miteinander geblitzt und ich saß da eineinhalb Stunden daneben, keiner hat mit mir geredet, naja. Keiner hat mir was gezeigt. Man kriegt dann auch die ganzen negativen Rückmeldungen mit, die natürlich auch ein Grund dafür sind, weshalb Vereine sich ein bisschen schwer tun.
Ja. Und du hast gesagt, du hast warst nie im Verein, hast aber die ganze Zeit gespielt. Wo hast du denn gespielt? In der Uni oder wo?
Ich habe, genau, in der Schule haben wir gespielt, mit Freunden gespielt. Wenn man sich getroffen hat, hat man einfach ein Brett hingestellt, sich unterhalten nebenbei. Wir haben tatsächlich an der Uni gespielt, wir haben auf der Arbeit gespielt. Ich habe dort auch schon, ich hatte einen Kollegen, der hat dann von mir Schach gelernt mal. Der war auch begeistert, hat online gespielt und der brachte mich auch so ein bisschen auf die Schiene, selber vielleicht mal online zu spielen. Da habe ich dann viel Fernschach gespielt online, sozusagen abends nach der Arbeit meine Züge gemacht. So bin ich auch wieder ein bisschen intensiver in Schach reingekommen, dass man halt durch dieses Online-Spielen im Grunde.
Jetzt ist die Kamera ein bisschen verpixelt, aber ich hoffe, jetzt ist es wieder besser. Was sagen eigentlich deine Vereinskameraden zu deinem YouTube-Kanal? Gibt es da irgendwie ein bisschen Skepsis? Weil du berichtest ja durchaus einiges auch von deinem Verein.
Also am Anfang war ein bisschen ja Unglaube. Also ich erinnere mich an mein erstes Video. Da hatte ich auch im Verein erzählt, ich habe ein Video gemacht und das erste Video war Narrenmatt. Und mein Video war 15 Minuten lang. Und da hat mich ein Kollege völlig entgeistert gefragt, wie kannst du 15 Minuten über das Narrenmatt erzählen? Und das ist natürlich, sagen wir mal, typisch für meine Videos, dass ich das alles ein bisschen langsamer mache und eben ein bisschen ruhiger auch. Und dass es mir dann eben nicht darum geht, das Narrenmatt zu zeigen, sondern dass ich dann eben auch erkläre Königssicherheit, kurze Diagonale und sonst was. Und dort wo war es noch so ein bisschen kurios für die Kollegen. Inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass die Kollegen auch auf dem Turnier mal angesprochen werden. Du bist ja von Stetten, kennst du ja auch den Raphael Kloth und so. Und, ja. und bisher ist es positiv. Also auch, ich sag ja manchmal auch, sagen wir mal, ein bisschen mal was Kritisches oder sowas in den Videos, wenn ich über die Kreisklasse zum Beispiel von uns berichte. Und das wird alles positiv aufgenommen. Vielleicht gucken sie auch das Video nicht ganz.
Ja. Du machst es aber nebenberuflich natürlich, das YouTube, ne? Weil viele haben die Vorstellung, dass man damit mit wenig Aufwand viel Klicks und viel Kohle bekommt. Aber das ist vermutlich nicht deine Erfahrung, oder?
Also ich bin gelernter Drucker und ich habe früher die Kieler Nachrichten gedruckt und bin sozusagen in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Und ich bin hier nach Stuttgart gekommen und bin einer der letzten, vielleicht sogar der allerletzte Ingenieur für Druck- und Medientechnologie. Und das ist mein Vollzeitjob. Ich betreue Verlage und berate sie, wie sie ihre Bücher am besten drucken können. Und das ist mein Hauptberuf und YouTube ist nebenbei. Und deshalb gibt's von mir zum Beispiel auch keine Livestreams oder Sonstiges, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Ich muss mir das sehr genau einteilen. Weil wenn man noch Familie hat und nochmal einen Ausflug macht und so weiter, denn irgendwo ist die Zeit einfach zu Ende, da ich ja im Verein auch noch aktiv bin als Pressewart. Und deshalb gibt's von mir jetzt auch nicht irgendwie täglich Videos, sondern ein, zwei pro Woche. Und das ist sozusagen das Maximum, was ich leisten kann nebenbei.
Ja, und finanziell?
Genau, also ich verdiene als Ingenieur genug. Ich habe sozusagen YouTube nicht nötig und das ist für mich natürlich auch sehr angenehm. Also es gibt zum Beispiel auf meiner Webseite, ja, du hast es ja auch gesagt, keine Werbung oder irgendwas. Die Webseite ist einfach da, um Leute zu informieren. Und auf YouTube verdient auf YouTube, die YouTuber selber verdienen nicht wirklich so viel. Das ist dann bloß eine Handvoll, die wirklich oben rausragen. Und das überschätzen vielleicht auch einige.
Ja, das glaube ich auch.
Ist auch ich habe sogar mal ein Video gemacht, da habe ich sogar erklärt, was YouTuber verdienen und habe das mal so ein bisschen abgeschätzt und erläutert, dass es geht halt um Klicks und sagen wir mal, für 1000 Klicks bekommt man dann ungefähr vielleicht 5 € oder sowas als Schach-YouTuber und auf meine normalen Videos, die haben vielleicht 1000 Klicks und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel ich verdiene bei 2 Videos in der Woche.
Ja. Wir haben jetzt zweimal über Werbung gesprochen oder dass du es nicht machst. Bist du denn grundsätzlich kritisch gegenüber Monetarisierung eingestellt? Weil, also, ich kann mal von mir berichten, ich habe in irgendeinem Podcast mal gesagt, okay, ich schalte jetzt Werbung, weil ich würde jetzt gerne auch mit der ganzen Arbeit, die ich habe, auch mal ein bisschen was verdienen. Und dann kamen gleich kritische Kommentare, oh, dieses schöne Liebhaberprojekt, jetzt will er damit verdienen. was für eine Sauerei. Also dieser Anspruch, was kostenlos machen zu müssen. Ich meine, es ist doch schön, wenn jemand mit seinem Hobby noch Geld verdient. Das vergrößert doch den Kuchen sozusagen, den Schachkuchen.
Ich habe die Webseite ist eben sehr bewusst ohne Werbung. Es gibt die Texte der Webseite noch als E-Book. Und das E-Book finanziert dann im Grunde die Serverkosten, die Hostingkosten. Das deckt sich dann 1:1. Auf dem YouTube-Kanal habe ich dann tatsächlich auch Werbung aktiviert. Aber nur vor den Videos und nach den Videos, nicht während den Videos. Weil meine Videos sind ja immer sehr darauf ausgelegt, sagen wir mal, dass die Leute mitdenken, dass sie was lernen. Und wenn man denn durch Werbung rausgerissen wird, das möchte ich nicht. Also ich möchte die Leute nicht aus dem Gedankengang rausreißen. Das heißt, bei mir gibt es sozusagen, während der Videos gibt es keine Werbung.
Und du spielst selber aber auch auf LeeChess und nicht auf chess.com. Ist es auch aus Überzeugung, dass kostenlose Tools für dich besser sind, oder hat es einfach eine bessere Funktionalität?
Ich habe eine ganze Playlist, in der ich sozusagen alle LeeChess-Funktionen mal gezeigt habe und erklärt habe. Das ist alles über LeeChess. Ich habe aber inzwischen auch viel chess.com gezeigt. Also ich bin auch auf chess.com. Und ich habe es einfach gemacht, weil eben viele Leute auf chess.com spielen. Und die will ich jetzt auch nicht ausgrenzen, sondern deshalb zeige ich eben jetzt auch mal chess.com. Ah. Das sind aber nicht unbedingt meine Hauptvideos. Das sind, ich mache gerne mal zwischendurch Videos, um die Leute so zu animieren, selber zu spielen, selber Taktiken zu machen und so weiter. Und dann gibt es eben Videos, dann spiele ich gegen die Bots auf chess.com oder ich spiele gegen auf LeeChess gegen den Computer oder sowas. Aber das sind jetzt nicht meine Hauptvideos, aber da ich meide da nicht chess.com. Es ist natürlich kommerziell und das wissen die Leute auch. Es ist aber deutlich beliebter als jetzt LeeChess. Also es sind deutlich mehr Leute auf chess.com unterwegs als auf LeeChess. Und die wollte ich dann eben auf die Dauer auch nicht ausgrenzen. Also da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, ah, Bär, die wollen Geld verdienen. Ich meine, das ist ein Unternehmen, die müssen Geld verdienen. Und für LeeChess mache ich damit, ne? Genau, und für LeeChess mache ich aber auch sozusagen Werbung. Ich habe zum Beispiel den Unterstützer-Store, wo man Merchandise-Artikel von LeeChess kaufen kann, habe ich mal gezeigt. Und ich zeige die Funktion von LeeChess, weil man muss ja ehrlich sagen, LeeChess macht da einen Riesenjob und alles nur durch Spenden, alles ohne Werbung. Und das muss man einfach unterstützen. Also ich bin auch, bin sozusagen auch finanziell, ich habe auch so eine lebenslange Unterstützung als Unterstützer von LeeChess. Da hat man keinen Vorteil, da hat man dann bloß einen Flügel hinterm Namen. Ich habe ja auch ein LeeChess-Team mit über 1000 Leuten, die da Mitglied sind auf LeeChess. Und da verleihen wir immer einen Spieler des Monats und der bekommt dann auch immer einen LeeChess-Flügel für einen Monat. Also da versuchen wir eben auch so ein bisschen LeeChess zu unterstützen.
Ja, was ist genau der Zweck oder was passiert in diesem LeeChess-Team?
Wie gesagt, das Wichtigste für Anfänger ist ja, dass sie spielen. Und deswegen habe ich eben ein Team gegründet, dass man sich austauschen kann und dass man dort zusammen Turniere spielt. Das heißt, wir spielen in der LeeChess-Liga. Wir spielen pro Monat 1-2 Schnellschachturniere mit längerer Bedenkzeit. Und ab und zu spiele ich dann eben auch selber mit. Und das ist eben der Sinn hinter dem LeeChess-Team, dass man noch eine Möglichkeit hat, sich untereinander auszutauschen und einfach zusammen zu spielen.
Ja, und für dich ist so eine Art Community-Aufbau auch, ne?
Genau. Und da kennt man sich dann auch untereinander schon, da kennen die Leute sich auch. Die spielen dann sozusagen auch gegeneinander, miteinander. Da gibt es ein kleines Forum, da wird dann posten die Leute ihre besten Partien rein und so. Also es ist immer ganz, ganz lustig und es ist dann auch immer spannend. Ich habe eben auch ein paar Leute, das ist mir eigentlich nicht so wichtig, die blitzen gerne. Und deshalb sind wir eben auch in dieser LeeChess-Liga. Das sind Blitzturniere dabei, Mannschaftsblitzturniere. Und da geht es dann immer hoch her mit Aufstieg und Abstieg. Und auch da merkt man diese Wellen übrigens. Da merkt man dann sehr, okay, jetzt haben wir, was weiß ich, Sommer, dann spielen da plötzlich nur noch 5-6 Leute mit. Dann macht man mal ein Turnier irgendwann im Herbst oder Winter und dann hat man plötzlich 20 Leute, die mitspielen. Ich spiele da auch ab und zu Simultanveranstaltungen, dann können die Leute gegen mich mal spielen. Manchmal lasse ich auch das Video mitlaufen, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, weil das dann immer ziemlich lange dauert. Aber so ein Turnier, beim letzten Turnier, zum Beispiel Weihnachten, habe ich dann auch mitgespielt gegen die Leute aus dem LeeChess-Team.
Die Videothemen, die du hast, die kommen auch manchmal von deinen Zuschauern, ne? Also auch da Stichwort Community.
Ja, es ist bei mir so, dass ich im Grunde jeden Kommentar, den ich bekomme, beantworte. Das heißt, das machen andere vielleicht nicht so, aber bei mir wird jeder Kommentar von mir nicht nur gelesen, sondern auch beantwortet, weil für mich eben dieser Austausch ungemein wichtig ist. Ich habe eben nur die Webcam. Ich kann nicht wie im Verein, wenn ich jemandem gegenüber sitze und was erkläre, kann ich nicht fragen oder kann ich nicht gucken, hat er ein Fragezeichen in den Augen. Ich lebe von diesen Rückmeldungen und da habe ich ganz viele Anregungen für Themen, die ich einfach aus den Kommentaren ziehe. Ich habe auch eine Rubrik, da mache ich so die Schachfrage zum Sonntag. Da greife ich auch diese Fragen auf, die ich wichtig finde und mache nur ein Video für diese eine Frage dann.
Ja, und man hat bei dir das Gefühl, du kriegst nur positives Feedback. Also dein Kollege Will Einhelm hat neulich mal ein Video gemacht, wo er sich beklagt hat über unqualifiziertes Feedback, wo also Leute sagen, schließe deinen Kanal, du kannst nicht richtig erklären, du bist komisch oder was weiß ich. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
Ich hatte jetzt zuletzt zur WM hatte ich ein Video. Da hatte ich insgesamt, glaube ich, 400 Kommentare auf diesem Video. Und da hatte ich, bin ich der Frage nachgegangen, sind die WM-Berichte der YouTuber schlecht? Und das Video wurde hoch und runter diskutiert. Selbst in den Chats vor den Live-Berichten von der WM wurde das Video diskutiert. Und das ging hoch her. Und es war eigentlich, wenn man es angeguckt hat, sehr wohlwollend alles, was ich da erzählt habe. Ich hatte eben untersucht, lesen die jetzt bloß die Stockfisch-Varianten vor? Erklären die was? Bereiten die diese Analyse vor? Oder wird die einfach so rausgehauen, diese Analyse, weil sie eben so schnell ist? Und da habe ich einiges auf die Mütze bekommen, weil die Leute eben gedacht haben, ich läster da und ziehe da jetzt über Big Creek und Huschenbeet ab. Die haben vielleicht das Video dann auch nicht ganz gesehen. Also da habe ich dann auch einiges abbekommen. Also es gibt dann auch immer so eine gewisse, sagen wir mal, Elo-Arroganz. Da wird dann sozusagen vielen Leuten sprechen einen dann ab, etwas über Schach erzählen zu dürfen, nur weil man jetzt kein Titelträger ist. Und da habe ich dann einige böse Kommentare auch. Aber selbst die habe ich beantwortet, hab eben gesagt, das sehe ich anders, was meinst du und so. Und bisher ist es okay. Also ich habe noch Glück. Also ich habe jetzt ein paar Trolls natürlich auch bei mir in den Kommentaren, aber es hält sie in Grenzen. Aber ich glaube schon, dass gerade so, sagen wir mal, vielleicht auch weibliche YouTuber oder sowas, ich glaube, die sollten wahrscheinlich gar nicht mehr ihre Kommentare lesen. Die sollten lieber nur jemand, ein Admin haben, der sozusagen ihre Kommentare liest und nicht selber, weil das, glaube ich, sehr belastend sein kann.
Naja, braucht man auf jeden Fall dickes Fell, ja. Und wie du sagst, manche lassen sich dann nur von der Überschrift leiten und meinen dann gleich kommentieren zu können und haben das Video gar nicht gesehen. Also ich fand es auch sehr ausgewogen. Ich habe das auch gesehen, was du dargestellt hast. Du hast ein Video über die Patzer der Weltmeister gemacht. Ist das deine, du hast gerade von Elo-Arroganz gesprochen, ist das deine Elo-Arroganz gegenüber den Weltmeistern? Oder was war da der Sinn oder der Hintergrund, warum du das Video gemacht hast?
Das war einfach mal so ein bisschen auch zum Trösten, weil man, jeder macht ja Patzer. Und ich habe einfach mal auch die schönsten Patzer aus der Weltmeisterschaftsgeschichte zusammengestellt. Also man kennt ja zum Beispiel dieses Video von Garry Kasparov, wo er mal den Gegner Patt gesetzt hat, wo er ganz verzweifelt ist. Ja, und es gibt auch andere Partien, genau. Kramnik, der mal gegen den Computer so ein Matten 1 übersehen hat.
Die Fritz oder sowas
war es. Genau, ich, ne? Und so gibt es eben einige Partien, auch von Magnus Carlsen und so weiter. Und ich habe einfach mal so die schönsten zusammengestellt, einfach als Trost für uns normale Patzer, dass man eben auch sieht, das passiert eben jedem. Und der Anlass war gewesen, die Niederlage von Ding Liren in Norwegen, in Carlsen, als er ein Matt in zwei übersehen hatte. Und dann haben eben ganz viele kommentiert, haben gesagt, was für ein schlechter Weltmeister und patzt hier in ein Matt in zwei rein. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, komm Leute, das ist ganz normal, Patzer passieren. Und so war die Idee entstanden für das Video.
Wie hast du die Weltmeisterschaft gesehen? Also es gab bei mir in der Schachgeflüstergruppe einige, die gesagt haben, ja, das war die schlechteste WM aller Zeiten. Andererseits, wenn man dann so Statistiken anschaut, dann haben die im Durchschnitt richtig, richtig gut gespielt. Es gab halt ein, zwei Patzer, aber die gab es früher auch. Wie hast du die WM erlebt?
Ja, also ich hatte mir auch ein bisschen Sorgen vorher gemacht um Ding. Und ich war dann sehr beeindruckt, wie gut er doch gespielt hat. Vor was für Aufgaben eben er auch gut erstellen konnte, da er ja eigentlich schon so als totaler Favorit galt und wird es ein 6-0 oder wie auch immer oder ein 7-0. Und da fand ich eigentlich, dass Ding sehr gut gespielt hat und viele Stellungen sehr gut verteidigt hat. Und natürlich, diese Patzer hat Ding ja das ganze letzte Jahr schon gehabt. Deshalb war es nicht überraschend. Also zum Beispiel der Figureneinsteller am Anfang, dass die Figur gefangen ist in der ersten Niederlage. Aber na gut, der Patzer in der letzten Partie war natürlich schon sehr, sehr heftig im Endspiel. Schade. Vielleicht war es unterbewusst, dass er jetzt einfach auch den Last loswerden wollte. Vielleicht hat sein Unterbewusstsein ihn da rausgenommen und gesagt, jetzt verlierst du einfach mal. Schwer zu sagen. Also ich bin eigentlich froh, dass es jetzt Gukesh ist, denn Ding hatte jetzt, glaube ich, mit dem Druck auch schwer persönlich zu kämpfen, gesundheitlich. Und ich glaube, jetzt kann er einfach mal Ruhe finden und vielleicht auch wieder Spaß gewinnen am Schach und vielleicht macht er ja auch weiter.
Zurück zu dir. Apropos weitermachen. Du hast vorher schon gesagt, viele hören auf irgendwann. Aber du machst weiter mit deinem Kanal.
Genau. Bei mir sind auch keine großen Änderungen geplant. Ich mache sehr, sehr konstant meine Videos. Ich habe immer viel, viel mehr Ideen und Themen, als ich drehen könnte, weil Schach einfach so vielseitig ist. Das ist halt das Faszinierende und das Tolle an einem Schach-YouTube-Kanal, dass einem im Grunde nie die Themen ausgehen. Und ich werde so ein paar Neuigkeiten wird es geben. Es gibt so ein paar neue Videos, wird es dieses Jahr geben, neue Arten von Videos. Aber im Grundtenor bleibt das im Grunde gleich.
Du hast in deinem 10.000 Abonnenten-Special große Sachen angekündigt, dass du neue Dinge ausprobieren möchtest, auch abseits von YouTube-Videos. Ist da noch was in Planung oder wie sieht's aus?
Also ist natürlich alles immer viel mit viel Aufwand verbunden, wenn man eben auch andere Sachen veranstalten möchte. Was ich jetzt neu angefangen habe, ist, dass ich auch mal eine Kamera mitnehme, dass ich auch mal unterwegs irgendwo ein Intro drehe. Das heißt, da bereite ich jetzt, sagen wir mal, auch Videos vor, in denen ich vielleicht mal irgendwo hingehe, bei denen ich vielleicht mal irgendwo ein Interview mache oder vielleicht mal einen Verein besuche oder mal ein Video von einem Spielart mache. Also das ist so etwas, was neu ist. Perspektivisch war auch so ein kleiner Wunsch von mir, dass ich vielleicht mal tatsächlich so einmal durch Deutschland fahre und Vereine besuche und einfach mal Hallo sage bei so einem Spielabend.
Hallo, ich bin Aber Raphael.
Genau.
Nee, ich bin's, Raphael.
Und weil ich einfach auch Fragen dahingehend habe. Also ich kriege dann Fragen, das ist einfach so, wow, bist du da auf dem Turnier? Kannst du hier vielleicht mal mitspielen oder sowas? Und vielleicht dann tatsächlich mal Vereine zu besuchen, mal Hallo zu sagen und darüber auch ein Video zu drehen. Aber das ist etwas, das muss ich erstmal üben. Das ist auch eine Überwindung, sagen wir mal, irgendwo rumzulaufen mit einer Kamera und Leute anzusprechen. Das ist ganz was anderes, als wenn man jetzt alleine hier vor der Kamera sitzt. Das heißt, das sind Sachen, die müssen erstmal so ein bisschen entstehen. Und das habe ich dann auch in dem Special gesagt, dass ich das auf jeden Fall solche Sachen mal machen werde, aber dass ich da einfach noch Zeit brauche, um das einfach mich selber reinzufinden und sowas auch vorzubereiten.
Ja. Und ein Schachturnier organisieren, das hast du ja auch erwähnt.
Genau, das wäre genau so ein Punkt auch, dass man mal sagt, okay, ich veranstalte mal hier ein Schachturnier für Abonnenten oder für Interessierte. Das ist auch genau so ein Plan. Und ja. Dazu muss man natürlich auch, das ist Organisation und das muss man natürlich auch nebenbei erstmal stemmen, weil man muss dann natürlich eine Halle haben, man muss dann Schiedsrichter haben, man muss dann Leute haben, die einen unterstützen, muss ein bisschen Verpflegung geben und das sind natürlich alles Dinge, die man sich überlegen muss und deshalb habe ich eben gesagt, okay, es nagelt mich jetzt nicht fest, versprochen ist versprochen, das wird auch nicht gebrochen, aber ich schaffe es eben jetzt kurzfristig nicht, das heißt, das ist etwas jetzt perspektivisch, was mal kommt.
Bei welchen Turnieren spielst du so mit? Also sind das reine Vereinsmeisterschaften, Punktspiele oder bist du auch so bei überregionalen Turnieren dabei?
Also hauptsächlich spiele ich kleine lokale Turniere hier. Die werden dann an einem Tag veranstaltet. Das sind die sogenannten WAMS, das sind die Württembergische Amateurmeisterschaft. Die sind dann mit DWZ-Auswirkung, das sind so ein bisschen eher Hobby-Turniere. Aber für mich fällt es ein bisschen schwer, jetzt wirklich so 5 Tage irgendwo auf ein Turnier zu fahren. Ich spiele Liga, ich spiele Stadtmeisterschaft, ich spiele Pokal und ich versuche pro Jahr eben 1-2 Open auch mitzuspielen. Also ich habe zuletzt beim Deizisau Open mitgespielt, das ist hier ein Ort bei Stuttgart. Ich habe auch in Bad Schwartau mitgespielt, bei Lübeck im Open. Da muss ich mir dann sozusagen extra Urlaub für nehmen, aber das sind sozusagen 1-2 Open spiele ich auf jeden Fall mit. Kränke ist mir schon fast wieder zu weit, da täglich hinzufahren von dir.
Ja,
aber nach Deizisau kann ich mit dem Fahrrad fahren, das geht ganz gut.
Okay, ja. Ja, Kränke wissen wir ja noch nicht, ob es stattfindet dieses Jahr.
Ja, aber stimmt.
Wir drücken die Daumen. Warum bist du nicht auf TikTok?
Ja, also ich mache ziemlich viel. Also ich hab neben dem YouTube-Kanal eben auch dieses Leashes-Team gegründet. Das muss man dann ja auch, sagen wir mal, ein bisschen organisieren, ein bisschen managen, ein bisschen betreuen. Ich habe dann noch einen Discord-Kanal zusätzlich aufgemacht, wo man sich austauscht, wo ich ein bisschen die Turniere ankündige, die wir dann online spielen. Und ich habe eine Patreon-Seite erstellt, weil ich habe immer auch Anfragen gehabt, kann man dich irgendwie unterstützen? Und da habe ich diese Patreon-Seite gemacht. Da gibt es keinen extra Content, aber ich berichte immer, welches Video habe ich gerade gedreht, warum, wieso. Und das sind natürlich alles Sachen, die muss man denn bespielen. Da muss man sich dann auch Spaß dran haben und muss auch was schreiben. Und deshalb mache ich jetzt nebenbei TikTok oder sowas nicht mehr. Was ich noch angefangen habe, ist, dass ich jetzt Shorts-Videos mache. Das mache ich seit letzten Jahr regelmäßig auf YouTube, dass ich so Kurzvideos drehe, hauptsächlich mit Schachaufgaben zum Endspiel, weil ich glaube, da ist einfach eine Lücke, die ich gerne füllen muss. Nicht mit trägen 45-minütigen Videos, wie ich es normal mache, sondern quasi knackige, kurze 1-Minuten-Videos. Die kommen auch sehr gut an.
Aber die kannst du doch auch auf TikTok stellen eigentlich, oder? So Content Recycling nennt man das.
Ja, ich hab tatsächlich auch mal so Ausschnitte aus meinen Videos rausgeschnitten und die nochmal so als Shorts-Videos auf YouTube gestellt. Das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, auf Videos aufmerksam zu machen. Sie haben aber jetzt, sagen wir mal, nicht so viel Mehrwert. Und es ist alles eben Aufwand, den man betreibt.
Ja, klar. Ja, also ich habe ja auch, bespiele ja auch sehr viele Kanäle für Schachgeflüster oder für die Chess Tigers. Und in der Tat, jeder Kanal, den man hat, muss gepflegt werden. Ne? Und das ist immer das Problem, wenn man auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass alles, was du versuchst, auch klappt. Gibt es denn auch das Gegenteil, so Fuck-up-Stories irgendwie, wo mal was gründlich in die Hose gegangen ist?
Leider. Es gibt einige Videos, die gehen total schief. Und wie gesagt, ich habe nicht die Zeit, sagen wir mal, Videos nachzubearbeiten. Dann ist es viel zu viel Zeit, die ich aufwende, um ein Video zu produzieren. Das heißt, ich zeichne das Video auf, so wie es ist, live quasi. Manchmal drücke ich die Pause-Taste, wenn ich husten muss, aber ansonsten, da wird nichts geschnitten oder irgendwie. Das wird alles so aufgezeichnet und dann geht leider doch einiges mal schief. Und ich bin dann auch nicht so eitel, dass ich das dann verstecke, sondern es wird dann trotzdem hochgeladen.
Was geht da schief zum Beispiel?
Und ich hatte jetzt ein Video gemacht, da wollte ich ein bisschen Werbung machen, dass die Leute auch mal ein bisschen Taktiken üben und hatte Passelrasch gezeigt auf chess.com und habe so als Aufhänger gesagt, jetzt packe ich meinen eigenen Rekord. Und da habe ich erstmal sozusagen meinen 3-Minuten-Rekord geknackt. Das ging auch recht schnell. Und da habe ich gedacht, kann ich eigentlich noch ein Video machen mit dem 5-Minuten-Rekord? Ich war ja bei 3 Minuten so gut. 5 Minuten, kein Problem. Naja, gut, dann habe ich das angefangen, das Video. Und es dauerte dann 20 Minuten, dann 30, dann 40, dann 1 Stunde, dann 1,5 Stunden. Und innerlich habe ich die ganze Zeit, was mache ich hier bloß? Ich bin immer 2 vorgescheitert. Mein Rekord war 33 und ich hatte dann immer 32 und 31. Und wie soll ich jetzt, soll ich das Video abbrechen? Soll ich weitermachen? Und ich konnte auch schon gar nicht mehr denken. Also wenn man so 2 Stunden dann Passelrasch spielt, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich konnte auch nicht mehr sprechen. Und das Video dauerte dann 2 Stunden 40.
Und hast du es geschafft noch?
Und da habe ich es dann geschafft. Und wusste nicht mehr, was los war. Ich habe es dann trotzdem hochgeladen, weil ich dachte, okay, und habe dann noch wohlwollende Kommentare bekommen, aber es war natürlich dann im Endeffekt ein totales Quatschvideo, in dem ich mich sozusagen, ich wollte ein kurzes, schnelles, lustiges Video machen und habe den ganzen Abend da gesessen und Passelrasch gespielt. So geht eben auch mal eine Idee völlig schief. Also manchmal habe ich das auch so, dass ich dann vergisst man vielleicht etwas und dann fällt es einem hinterher ein. Ich habe ja auch schon ein Video gedreht und hatte den Ton gar nicht an. Also so etwas passiert dann leider.
Ja, naja gut. Es passieren einfach Fehler. Ja, du hast ja auf deinem Kanal auch eine Art Kunstfigur geschaffen, so ein anderes Ich von dir. Erzähl mal, wer das ist und was es damit auf sich hat.
Boah, hast du Schachmatze entdeckt oder was?
Ja, genau, den. Die coole Version von Raphael.
Ah, die coole Version. Ah, okay. Ja, Schachmatze ist, ich weiß nicht, also die Schachmatze gibt es nur bei mir, das kann ich sagen. Das war ein April-Scherz. Das hat mir ein Vereinskollege ins Ohr gesetzt. Das hatte ziemliche Konsequenzen damals. Ich habe sozusagen zum 1. April ein Video online gestellt als Kunstfigur Schachmatze. Und Schachmatze hat im Grunde alles verkörpert, was ich an Schach-YouTuber nicht mag. Also da habe ich quasi massiv Clickbait und Werbung und alles zu schnell und zu laut und ein verrücktes Thumbnail und so gemacht. Und das hat mich an dem Abend, nachdem wir das Video, ich habe das auch vorbereitet, ich habe da Community-Post gemacht, oh, Relaunch des Kanals, wir machen alles neu, und die Leute haben das dann tatsächlich ernst genommen, und ich habe an dem Abend noch 30 Abonnenten verloren, die alle meinen Kanal deabonniert haben, weil sie dachten, ich mache jetzt immer die Videos so, und eigentlich war es tatsächlich bloß ein April-Scherz. Und das Überraschende hinterher war, dass ich ganz viel positive Meldung gekriegt habe, und ich bin tatsächlich auch auf das Schachmatze-Video am häufigsten angesprochen worden. Also selbst auf Turnieren werden irgendwie die Sprüche, die ich im Video gemacht habe, so fummel nicht am F-Bauern oder so, wurde ich tatsächlich auf Turnieren schon damit angesprochen. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Das war gar nicht so gewünscht, und es war dann so eine Nachfrage, dass ich so tatsächlich das Schachmatze jetzt eine eigene Playlist hat und öfters auftritt. Also er wohnt auch bei mir hier, weil er ist privat insolvent und hat eine Wohnung gesucht und ist jetzt bei mir eingezogen, wohnt im Kinderzimmer, und ab und zu tritt er dann auf. Und war für mich eine ziemliche Überwindung. Es war natürlich als Spaß gedacht, aber ich musste da doch ein bisschen aus mich rausgehen. Und insgesamt wurde es aber doch positiv aufgenommen, obwohl es natürlich eigentlich total albern war.
Ja gut, Unterhaltungswert hat es auf jeden Fall. Es hat mich so ein bisschen an Jan Gustafsson erinnert. Der hat ja auch diesen Radio-Jan, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und ich hatte den Eindruck, dass er auf den Erfolg von Radio-Jan so ein bisschen eifersüchtig war und ihn seitdem gar nicht mehr auftreten lässt. Geht's dir auch so?
Es ist so, dass diese Videos als quasi Schachmatze tatsächlich mich viel Vorbereitung kosten, weil ich muss mir das ja genau überlegen, was ich da mache, wie ich es mache, und es ist natürlich jetzt nicht der Content, den ich eigentlich produzieren möchte. Ich zeichne lieber noch ein Grundlagenvideo auf oder zeige irgendeine instruktive Partie, anstatt dass ich jetzt sozusagen mal nur ein Video auf Unterhaltung mache. Und dieses erste Schachmatze-Video hatte ich dann noch ein bisschen Content reingeschummelt, da habe ich dann so ein bisschen was über Königssicherheit erzählt, aber er wird definitiv wieder auftreten. Also er hat inzwischen, da es bei mir inzwischen zu grau und zu kahl wird, habe ich jetzt auch schon eine Schachmatze-Perücke, die dann aus der Ecke kommt. Und er wird sicherlich wiederkommen. Er wird regelmäßig nachgefragt. Aber es ist jetzt auch nicht das mein Hauptcontent. Und es ist jetzt auch nicht das so, dass das jetzt alle Leute draufklicken. Also ich habe jetzt keinen Grund, auf ihn neidisch zu sein, außer dass er jetzt nichts tut und einfach hier nur einen auf Lenz macht. Er hat schon ein schönes Leben.
Ja, und Miete zahlt er auch keine wahrscheinlich.
Nein, natürlich nicht. Und er spielt hauptsächlich Fortnite jetzt. Also, aber er ist ein 2800er im Schach, also sagt er jedenfalls. Und er wird sicherlich bei einem Special dieses Jahr wieder auftauchen. Also so viel kann ich versprechen. Also Schachmatze wird, wenn wir zum Beispiel 11.000 Abonnenten haben, wieder auftauchen. Aber es ist jetzt nicht dauergeplant, weil dafür ist er mir selber zu nervig.
Sehr schön. Hast du schon mal live irgendwas kommentiert, so Turniere oder so? Also dein Kollege Gunni zum Beispiel, ne, der wird ja dann auch auf dem Kanal von Schachdeutschland TV manchmal als Kommentator tätig. Hattest du da schon mal Anfragen oder hast du es überlegt?
Ich bin in der Richtung noch nicht gefragt worden. Ich habe mal so einen Community-Wettkampf mit dem Schachpanda gemacht. Da haben wir dann die Partien von unseren Abonnenten kommentiert. Ich habe in meinem Leashers-Team öfters mal Zuschauerturniere veranstaltet und habe ich nur die Partien gar nicht mitgespielt, sondern nur kommentiert. Das war dann quasi live aufgezeichnet, aber ich habe das auch dann hochgeladen. Aber ich wurde jetzt noch nicht gefragt, jetzt irgendwelche Turniere zu kommentieren, weil ich ja jetzt, glaube ich, auch von der Spielstärke jetzt vielleicht auch nicht so kompetent wäre, jetzt irgendwelche Großmeisterpartien zu kommentieren. Ich habe generell bei mir auf dem Kanal wenig Großmeisterpartien, weil einfach nicht die Motive vorkommen, die wichtig sind für Anfänger, weil die Großmeister verhindern ja, dass diese typischen Motive überhaupt vorkommen in den Partien. Das heißt, diese Partien sind meistens für meine Zielgruppe in Anführungszeichen nicht so interessant. Und zudem sind die Ideen so schwierig und schwer zu vermitteln und zu verstehen, dass ich sozusagen mich von diesen Großmeisterpartien eigentlich weghalte und eher Klassiker zeige. Ab und zu natürlich auch aktuelle Partien mal, wenn irgendein Motiv vorkommt und eine Öffnung vorkommt, die ich zeigen will. Aber normal bin ich sozusagen bei der WM oder so nicht gefragt.
Und aber es gibt ja schon so diesen Verbesserungstipp, zu sagen, man soll Großmeisterpartien analysieren. Siehst du das auch so oder sagst du generell, hilft das gar nicht? Oder muss man dann nochmal unterscheiden nach Klassikern oder aktuellen Partien? Wie ist das?
Also, wenn man eine Öffnung lernen will, dann ist es eine sehr gute Idee, wenn man jetzt Kaokan lernen will oder sowas, dass man sich einfach einen Großmeister heraussucht, der diese Öffnung spielt und sich einfach nur diese Partien anschaut, weil der hat ja schon die ganze Arbeit gemacht, was man spielen muss. Und dann kann man sozusagen tolle Partien angucken und lernt nebenbei, wohin soll man die Figuren entwickeln, was sind typische Bauernvorstöße, was sind typische Ideen. Das heißt, man kann sich einfach, wenn man jetzt irgendwie Grünfeld ist, kann man sich, was weiß ich, MWL-Partien angucken und kann seinen Spaß haben und lernt nebenbei die Öffnung. Aber ganz generell verhindern diese Großmeister ja genau die Ideen, die eigentlich wichtig sind. Also da kommen ja gar nicht die Taktiken so vor, wie wir sie kennen, oder nur ganz selten. Und deshalb sind diese Partien eigentlich nicht so interessant, wenn man besser werden will. Es sind dann eher Klassiker, in denen diese Motive zum ersten Mal vorkamen. Dass man sich einfach von Michael Thal die Partien anschaut oder noch weiter zurück, Paul Morphy und wie auch immer. Weil da erlebt man noch diese Partien in Reinkultur. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Video gedreht über ein Schachmeister, Kohlisch heißt er, und der ist so in Vergessenheit geraten. Der war im 19. Jahrhundert aber mal im Grunde Nummer 1 der Weltrangliste. Oh. Und was? Wer ist der das hat denn?
Nie gehört.
Und die lernt man bei mir auf dem Kanal denn kennen. Und da sieht man plötzlich schottisches Gambit, da sieht man Evans Gambit, und da sind diese ganzen Varianten und Öffnungen erfunden worden, und die spielen schon die Varianten, die man heute noch spielt oder die man heute als Theorie kennt. Und da kriegt man diese ganzen Ideen, wie man denn damit angreift, wie man es wirklich, wirklich umsetzt, präsentiert. Und das sind halt wirklich die tollen Partien, aus denen man am meisten lernt. Wann kriegt man hier jetzt, sagen wir mal, in einer Großmeisterpartie von Vincent Keimer das Evans Gambit? Oder wann spielt Magnus Carlsen jetzt Königs Gambit? Also da helfen mir die aktuellen Partien nicht so viel.
Hm. Welchen Großmeister hast du adoptiert, um dir von den Eröffnungen was abzugucken? Und welche Eröffnungen sind das?
Also ich habe mir vom Großmeister Simon Williams, also von Ginger GM, habe ich mich begeistern lassen für das Londoner System, aber auch für den Black Lion Verteidigung, eine Philidor-Variante. Und da habe ich mir viel abgeguckt. Ich habe mir aber auch viele Partien zum Beispiel von Karpov Richtung Kaokan angeschaut. Und da kann man da wirklich viel, viel lernen. Ganz generell Bücher würde ich jetzt, sagen wir mal, Schachbücher oder Eröffnungsbücher, würde ich jetzt heute eigentlich nicht mehr so empfehlen, weil es ist eigentlich so ein bisschen out.
Aber das beziehst du nur auf Eröffnungen oder bist du generell skeptisch bei Büchern?
Auf Eröffnungen, nur auf Eröffnungen. Also Eröffnungsbücher finde ich jetzt heutzutage, da ist man doch, es gibt so viel Videos, es gibt so viel frei verfügbares Material, es gibt Chessbase-DVDs und Chessable-Kurse und was weiß ich. Und da ist man doch oft, wenn besser, doch aufgehoben, gerade wenn man jetzt Eröffnungen sich inspirieren lassen will, als wenn man jetzt, sagen wir mal, Eröffnungsbücher liest, irgendwo aus den 80er Jahren oder wie auch immer.
Und hast du sonst irgendwelche Buchtipps, also jetzt nicht Eröffnungen, aber Mittel- oder Endspiel- oder Strategiebücher oder Psychologie oder sowas?
Also ich habe gerade dein Buch vorgestellt zum Beispiel. Ehrlich? Da habe ich auch ein Video drüber gedreht. Ja.
Oh, habe ich noch gar nicht gesehen.
Und das habe ich am Ende sehr gelobt und empfohlen.
Ach, das freut mich. Ich muss ihn mal angucken.
Weil das eben genau für meine Zielgruppe ist. Deswegen war das Buch eben für mich so interessant, weil das eben jetzt genau quasi sich auch an Anfänger, an Wiederansteiger gerichtet hat. Und was mir eben gut gefallen hatte, dass es eben nicht dieses typische Schachbuch war mit Aufgaben und Durcharbeiten, sondern dass es im Grunde ein Schachratgeber war. Und das fand ich sehr gut. Und das fand ich auch sehr originell. Das hat man eben sonst so normal nicht.
Ja, das war auch die Idee, so ein Lesebuch mal zu machen, ne? Wo man nicht irgendwie eine halbe Stunde braucht für eine Seite, weil 8 Diagramme drin sind.
Ja. Und ansonsten habe ich eben auch Buchvorstellungen auf meinem Kanal. Das sind dann auch gar keine richtigen Schachbücher, sondern das sind dann eher Romane, die Schach als Thema haben. Also zum Beispiel Luschins Verteidigung oder sowas wie die Schachnovelle, die habe ich dann auch vorgestellt. Das sind dann eben auch Schachbücher, wo man mal ein bisschen über den Rand hinausschaut, wo es eben dann nicht um irgendeine Taktik geht und irgendeine Öffnung zu lernen, sondern dass man eben auch sieht Schach es eben auch ein bisschen mehr, dass man mal über den Tellerrand rausgeht. Das sind auch Videos, die mir viel Spaß machen.
Hm. Welche Schacheröffnung würdest du nie spielen?
Ich würde keine nie spielen. Es gibt aber tatsächlich einige, die ich bisher eigentlich nie gespielt habe. Ich habe zum Beispiel nie mit Weiß Damen-Gambit gespielt. Ich habe auch nie mit Schwarz zum Beispiel slawische Verteidigung gespielt, weil ich immer Angst oder so ein bisschen Respekt hatte. Ich habe auch kein Sizilianisch gespielt. Ich habe zumindest Drachen mal gespielt, weil ich einfach so ein bisschen die Theorie gescheut habe. Ich habe tatsächlich 30 Jahre im Grunde nur Italienisch, Karokan und Skandinavisch gespielt, nichts anderes. Und habe erst, nachdem ich in den Verein eingetreten bin, habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht immer das Gleiche machen und erwarten, dass sich was verändert und ich besser werde. Und habe gesagt, ich muss jetzt einfach mal was ändern. Und dann habe ich eben mal mit D4 jetzt angefangen, habe dann eben London gespielt, dann mal Yubaba London und jetzt mal Kolle-System. Und das sieht man auch so ein bisschen an den Videos, die ich mache, welche Playlisten dann ich erstelle. Das sind dann auch oft die Eröffnungen, mit denen ich mich beschäftige. Und so versuche ich jetzt so alle paar Jahre ein bisschen was zu ändern, dass ich einfach mal andere Stellungen spiele, neue Sachen kennenlerne, mich selber so ein bisschen herausfordere. Und vielleicht spiele ich dann irgendwann tatsächlich auch mal Sizilianisch und Damen-Gambit.
Okay, hast du nicht das Gefühl, dass du dich selber so ein bisschen überforderst mit so einem Eröffnungsdurcheinander? Weil es gibt ja auch viele Spieler, die halt auch in der Weltspitze, also Matthias Blühbaum zum Beispiel, spielt halt gegen E4 nur Französisch und das sein ganzes Leben lang und hat damit Erfolg. Also kommt man nicht durcheinander, wenn man zu viel wechselt?
Ich habe ja diese Eröffnungsrepertoire-Videos gemacht, einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene. Ich habe auch mal mein eigenes Eröffnungsrepertoire ein Video gemacht. Ich habe auch ein Eröffnungsrepertoire-Video gemacht, das heißt ein Detox-Eröffnungsrepertoire. Da ging es darum, dass Schachspieler oder viele Schachspieler sich ja total selber verrückt machen mit den ganzen Eröffnungen. Sie beschäftigen sich die ganze Zeit mit der Eröffnung und irgendwann wissen sie überhaupt nicht mehr, was sie spielen sollen. Und spielen dann auch irgendwelche wilden Gambits und das Schlimmste ist, wenn das dann mal funktioniert, dann fühlen sie sich bestätigt. Und ich habe dann ein Video gemacht, habe gesagt, so, jetzt ihr vergesst jetzt alles, Tabula Rasa, wir fangen ganz neu an. Und dann habe ich wirklich ein Eröffnungsrepertoire erstellt, da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht, das wirklich nur mit 3-4 Ideen auskommt, mit dem man immer irgendeine Stellung bekommt, in dem er vernünftig steht. Und ab dann nur mit den Eröffnungsprinzipien weiterspielt. Man muss sich also wirklich nur 3-4 Sachen merken und hat ein komplettes Eröffnungsrepertoire für Weiß und Schwarz und hat einfach mal aufgeräumt. Und da habe ich viele positive Rückmeldungen gekriegt, dass die Leute gesagt haben, ja, ich muss mir gar nichts merken. Ich spiele einfach, habe eine Stellung und von da wird einfach Schach gespielt. Und es geht auch ohne diesen ganzen Ballast. Und ich persönlich, wenn ich natürlich umso höher das Niveau wird, umso mehr Zeit muss man auch ein bisschen reinstecken, damit man in der Öffnung keinen Nachteil hat. Ich stecke da tatsächlich auch viel Zeit rein, aber ich versuche möglichst kleine Schritte zu machen. Also ich versuche jetzt nicht große Sachen umzustellen, sondern ich habe dann wirklich gesagt, okay, ich habe London gespielt, jetzt spiele ich mal Yubaba London. Da ist die Struktur ähnlich, da sind die Ideen ähnlich und dann habe ich gewechselt zum Kolle-System. Und das Kolle-System hat wieder die gleiche Bauernstruktur und man muss nicht so viel Neues lernen. Torer Angriff, wieder die gleiche Bauernstruktur. Und so mache ich dann kleine Schritte und überfordere mich nicht. Zuletzt habe ich jetzt den Philidor neu ins Programm aufgenommen, in mein Öffnungsrepertoire und auch in das YouTube-Programm. Und so mache ich kleine Schritte. Aber die Gefahr, sich selber zu überfordern, ist definitiv da.
Ja, aber das ist eine interessante Strategie, nicht komplett zu wechseln, sondern einfach vielleicht mal eine Variante zu wechseln oder eine verwandte Eröffnung sozusagen.
Von Karokan zu Skandinavisch ist es die gleiche Bauernstruktur, die man anstrebt. Und das sind so die Tricks, dass man was versucht, dass man sagt, okay, die sind verwandt. Ich meine, auch Karokan und Französisch ist ja verwandt. Die Ideen sind die gleichen oder sind ähnlich. Und so kann man dann kleine Schritte machen, aber trotzdem mal was ändern und einfach mal was Neues spielen. Also ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man jetzt 30 Jahre nur London spielt. Ich habe im Verein auch Kollegen, die spielen seit 30 Jahren dann immer das und immer das. Es wäre mir auch zu langweilig. Also ich möchte dann auch schon mal gerne was ändern. Und mein Ziel ist eben, dass ich quasi ein Öffnungsrepertoire habe, dass ich sowohl E4 als auch D4 spielen kann, dass ich nicht festgelegt bin auf eines. Das ist so mein Ziel. Hm.
Aber wahrscheinlich reden wir wieder schon viel zu lang über Eröffnungen, denn die Schachpartien entscheiden sich ja doch meistens eher im Mittel- oder Endspiel. Ne? Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, das ist eine Ressource, die muss man unbedingt nutzen?
Also ich habe ein Open gespielt, da war dann irgendwie 7 Runden und 7-mal war es ein Turmendspiel oder so. Also umso höher das Niveau geht, umso öfters gehen die Partien ins Endspiel. Und man muss sich mit Endspielen, also Endspiel ist der einfachste Weg, sagen wir mal DWZ zu gewinnen, weil da lässt man so viel Punkte liegen. Also ich habe auch in den letzten Saisons wirklich viele Endspiele, wo ich auf Gewinn stand, noch in ein Remis weggepatzt. Und wenn man schon ins Remis gepatzt hat, dann patzt man sie auch ganz schnell in eine Niederlage weg. Endspiele sind brutal und deshalb mögen viele Endspiele nicht, weil es eben nur einen Zug gibt. In der Öffnung kann man den zweitbesten Zug machen, das steht immer noch irgendwie vernünftig, aber im Endspiel ist es eben oft der eine Zug. Und das, was ich empfehle, ist, dass man sich wirklich Studien nimmt und dass man wirklich versucht, sauber durchzurechnen. Im Endspiel gibt es nicht viele Figuren, dass man wirklich versucht, durchzurechnen und dass man sich typische Motive veranschaulicht und verinnerlicht. Und deswegen war das auch ein Grund, weshalb ich diese Shorts-Playlist angefangen habe. Da zeige ich hauptsächlich Endspielmotive und da habe ich schon, keine Ahnung, über 140 Videos gedreht und da zeige ich dir wirklich so alle typischen Endspielmotive, die vorkommen können. Meistens sind einfacher Art, dass man es wirklich sieht, wie das Motiv aussieht und dass man sich so ein Stellungsgedächtnis im Endspiel aufbaut. Und Lernmaterial, es gibt einige Webseiten, da gibt es ausdrücklich Endspielaufgaben. Es gibt auch auf Lichess gibt es Aufgabengebiete, da kann man dann auch sagen, ich möchte gerne irgendwelche Endspiele eben, Endspielaufgaben haben. Da findet man schon inzwischen was online. Hm.
Und deine eigene Playlist, die kann man sich da so hintereinander sozusagen, diese Endspiel-Shorts hintereinander angucken?
Am ganzen Fernsehabend kann man sich die alle anschauen. Das kann man dann sozusagen 90 Minuten nur Endspielaufgaben.
Okay, und das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher als, keine Ahnung, Carsten Müllers Endspielbücher
ja,
oder sowas.
Ja, das sind ganz einfache, simple Motive. Einfach nur, dass man diese Bilder sich verinnerlicht und diese Motive verinnerlicht. Das sind keine Knobelaufgaben, es sind keine komplizierten Aufgaben. Ich habe eine Playlist Grundlagen, da gibt es natürlich dann auch diese Motive nochmal als separates Video, irgendwelche Läufe, Endspiele, gleichfarbige Läufe, ungleichfarbige und so weiter. Aber das ist eben für viele eben auch so Durcharbeiten wieder und diese Shorts sind ein ganz lustiger Weg und so ein ganz eingänglicher Weg für viele Leute, sich einfach mal ein kurzes Video anzuschauen und mit irgendeinem Motiv. Und wenn man in der Partie dann einfach sich an das Motiv erinnert und ins Stutzig wird und sagt, kenne ich das nicht irgendwann, dann hat man schon was gewonnen, weil dann fängt man an nachzudenken.
Hm. Machst du selber auch was für deine eigene Schachverbesserung?
Ich bin ja tatsächlich in den Verein eingetreten, weil ich, sagen wir mal, sehen wollte, wie gut kann ich werden als Schachspieler selber.
Aber da bist du einer der Besseren, oder? Oder gar nicht so?
Meine erste DWZ vor 7 Jahren war irgendwie so 1450 und inzwischen bin ich bei sagen wir mal, 400 Punkte gewonnen, aber so 2000 wäre mein Ziel, da bin ich noch ein gutes Stück von weg, aber das würde ich gerne nochmal erreichen. YouTube zieht natürlich Zeit weg, das heißt, ich kann nicht so strukturiert jetzt an meinem Schach arbeiten, dann würde ich keine YouTube-Videos mehr machen.
Aber wenn du könntest?
Aber mein Trick ist, dass ich sozusagen jetzt oft das kombiniere, ein Video darüber mache, womit ich mich selber gerade beschäftige. Das heißt, das ist so mein Trick. Ich beschäftige mich mit irgendwas und mache dann eben auch hinterher ein Video drüber. Und da arbeite ich schon dran. Ich arbeite schon an den Öffnungen. Ich versuche schon an meinen Defiziten zu arbeiten. Und ich glaube, da gibt es schon einen Fortschritt bei mir. Ich glaube, er wäre größer, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur Schach machen würde. Aber ich glaube, da hätte ich nicht so viel Spaß, weil auf YouTube möchte ich einfach nicht mehr verzichten. Und deshalb kombiniere ich das eben jetzt. Und deswegen gibt es dann vielleicht auch mal ein paar mehr Videos plötzlich über das Kolle-System, ganz einfach, weil ich mich selber damit beschäftige. Das ist dann für die Zuschauer vielleicht ein bisschen blöd, aber so ist es denn eben. Das ist so mein Trick, dass ich sozusagen das ein bisschen alles miteinander kombiniere.
Glaubst du an Trainingspläne?
Ich habe tatsächlich selber ein Video gemacht über Trainingspläne. Ich habe auch online auf meiner Website, da gibt es einen Bereich Nützliches. Da kann man sich auch so ein PDF runterladen, wo man sich sozusagen selber seinen Trainingsplan zusammenstellen kann. Ich glaube, man muss diszipliniert sein. Und das ist nicht jeder. Und viele wollen einfach nur Schach spielen, um Spaß zu haben. Und Schach macht ja auf jedem Niveau einfach Spaß. Und die wirklich Ernsthaftes betreiben, die sollten sich auf definitiv einen Trainingsplan zurechtlegen. Ich hatte mal durch Zufall auf einer Veranstaltung, das war im Mannschaftssimultan, da hatte dann Vincent Keimer mal erzählt, was er trainiert. Und das ist natürlich schon heftig. Und das kann man ja gar nicht vergleichen jetzt mit irgendwelchen neunjährigen Großmeistern, die plötzlich in Indien gerade entstehen. Weil was die alles die durchgängig
trainieren mehr als Keimer, denke ich.
Ja, ja. Also bei weitem, aber bei Keimer war das schon sehr beeindruckend, wie viel Zeit er dort investiert hat. Da war er noch, glaube ich, 16, 17 oder so zu dem Zeitpunkt. Und wenn man wirklich ambitioniert ist und sagt, ich möchte das und das erreichen, dann sollte man sich definitiv auch einen Plan setzen, Ziele setzen. Und das hilft schon.
Du hast vorher ein Stichwort Schach-E-Book oder Schachbuch. E-Book hast du erwähnt, aber du hast auch ein Schachbuch geschrieben. Ist es das Gleiche oder sind es andere?
Das ist das Gleiche, genau. Das ist,
worum geht es da?
Das ist einfach nur die Texte der Webseite im Grunde.
Okay.
Es geht darum, die Schachregeln zu vermitteln und zu zeigen, womit muss man sich beschäftigen, um, sagen wir mal, vielleicht Richtung Fortgeschrittener zu gehen. Fortgeschrittener ist bei mir schon jemand ab DWZ 1000. Vereinsspieler ist bei mir jemand ab 1500 schon von der Spielstärke. Also meine, das E-Book richtet sich jetzt in keinster Weise oder die Webseite irgendwo an ein FM oder IM oder sonst was, sondern es geht einfach darum zu zeigen, was sind Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und da ist das E-Book einfach jetzt für jemanden, der jetzt nicht eine Webseite lesen will, sondern was ich auf seinem Reader, auf dem Handy irgendwo das lesen will oder eben die Webseite einfach finanziell unterstützen möchte. Dafür ist das E-Book gedacht.
Okay, sag noch schnell, wo gibt's das? Auf Amazon oder im Handel oder
das bei gibt's dir? Bei Amazon oder Thalia oder Weltbild, da gibt's das eben, das die Schachschule oder nach Raphael Kloth suchen, dann findet man das und unterstützt eben die Webseite.
Okay.
Gibt's auch in der Onleihe, dann kann man sich das ausleihen, also falls man einen Büchereiausweis hat.
Ja. Jetzt vielleicht noch ein, zwei aktuelle oder ja, nicht mehr ganz so aktuelle Themen, Stichwort Blitz- und Schnellschach-WM in New York. Da gab es ja ganz schön Rummel um Magnus Carlsen, der disqualifiziert wurde wegen seiner Jeans oder auch nicht wegen seiner Jeans oder nicht nur. Was hältst du davon? Wie hast du es erlebt?
Also ich habe es schon verfolgt und es war natürlich auch interessant, dass er dann hinterher dann doch wieder antreten darf mit der Begründung, die Jeans müsste dann stylisch zur Jacke passen oder so. Ja, die FIDE ist natürlich ähnlich der FIFA aufgestellt. Da geht es dann auch darum, Geld zu verdienen und da möchte man dann auch auf einen Magnus Carlsen nicht verzichten und erlaubt dann vielleicht ein paar Sachen. Ich finde die Regelungen jetzt, Kleidungsregelung und Anzugregelung allerdings jetzt für Rapid und Blitz auch lächerlich. Also ich finde es schon angemessen, dass man jetzt bei einer WM im klassischen Schach vielleicht jetzt nicht, dass man vielleicht ein bisschen ordentlich ist, ein bisschen seriös dort sitzt. Also ich muss jetzt nicht vielleicht irgendwo zu locker sein, aber Magnus Carlsen sah in Jeans jetzt auch relativ seriös aus. Aber ich find jetzt irgendwelche Kleidervorschriften für Schnellschach und Blitz fand ich jetzt auch nicht gerade sinnvoll. Seine Reaktion dann aber mit FU, FIDE und sowas, was er dann im Video gesagt hat, das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen daneben.
Ja. Wie fandst du die Idee von ihm, den WM-Titel mit Nepomniachtchi zu teilen? Das hat er ja, oder die beiden haben das ja der FIDE vorgeschlagen und dann gab es dieses berühmte Video, wo Carlsen so gesagt hat, naja, wenn die nicht einverstanden sind, dann spielen wir einfach so lange Remis, bis sie dann doch Ja sagen. Wie fandst du die Idee oder das Vorgehen?
Also ich bin sehr dagegen gegen solches Vorgehen, weil es eben genau so den falschen Eindruck setzt. Also ich habe auch mal eine Partie gezeigt, da hat Vincent Keimer gegen Peter Leko gespielt. Und das war dann auch, dann haben sie einfach 40 Züge alles abgetauscht, bis sie dann Remis hatten. Also das sind immer so quasi Absprachen, ob sie jetzt bewusst sind oder unbewusst. Und das schadet einfach Schach, weil es gibt auch so eine Partie von Robert Hübner, der ja gerade auch verstorben ist. Da gibt es auch so eine Baller-Baller-Partie, da hat er aus Protest mit seinem Gegner kreuz und quer Figuren gezogen, bis sie dann Remis gemacht haben. Die Partie habe ich auch mal gezeigt. So etwas schadet einfach Schach auf jedem Niveau. Also Absprachen macht einfach einen schlechten Eindruck. Und natürlich verstehe ich, dass sie dann irgendwie keine Lust hatten mehr oder so. Und dass sie vielleicht auch zufrieden sind, das muss man ihnen zugestehen. Und der Schiedsrichter hat es ja auch akzeptiert. Und dann ist es jetzt so, ich hätte mir da eine sportliche Lösung gewünscht. Ein Armageddon und fertig. Hm.
Carlsen hat ja insgesamt ganz schön viel Macht, ne? Also er bestimmt schon sehr viele Sachen und die FIDE versucht ihm gerecht zu werden, einfach weil er so viel Entscheidungsmacht hat und die Sponsoren ihm folgen. Also so eine Art Monopol schon fast.
Ja, wie man es jetzt sagen will, ist es Macht, ist es Einfluss, die er ausübt. Ich fand es in dem Fall wirklich nicht so. Ich wünsche mir da sportliche Lösungen und ich finde es auch nicht gut, die Spieler jetzt zu quälen, dass sie da jetzt, was weiß ich, dann noch eine Partie und noch eine Partie machen sollen. Aber dann kann man es ja vorher klar sagen und sagen, okay, dann machen wir eben ab Partie 5 oder wie auch immer ein Armageddon und dann ist es fertig und dann wäre es sportlich entschieden gewesen und man hätte eine Entscheidung. Aber ich mache jetzt auch Magnus Carlsen keinen Vorwurf. Insgesamt ist er ja ein Segen fürs Schach. Hm. Er ist Aushängeschild, er macht viel Werbung für Schach. Viele lassen sich von ihm inspirieren. Und dass er dann dadurch natürlich auch einen gewissen Einfluss hat, das ist klar. Ich sehe aber jetzt nicht so, dass er da jetzt einen schlechten Einfluss aufs Schach oder auf die FIDE oder wie auch immer hätte. Deshalb muss man aber auch nicht gerade mit einverstanden sein, wenn sie dann jetzt so, sagen wir mal, da so eine Remis absprechen quasi. Hm.
Carlsen will ja jetzt mehr Freestyle-Schach spielen, alias Chess 960. In diesem Jahr gibt es auch eine große Serie von 5 Turnieren auf der ganzen Welt, finanziert von einem Deutschen, Jan-Henrik Büttner. Ist das dein Ding, Chess 960?
Also ich komme tatsächlich aus der Nähe von Weißenhof, da bin ich aufgewachsen. Weißenhaus, Entschuldigung. Und da könnte ich fast zu Fuß hingehen. Ach, okay. Und da hat er ja sozusagen so ein Gut gekauft. Er ist ja quasi Millionär aus Hamburg, sponsert ja auch St. Pauli und hat auch dafür gesorgt, dass Carlsen jetzt in der Bundesliga gespielt hat. Ich bin selber ein Fan von Chess 960, spiele es selber gerne. Ich habe es auch empfohlen. Ich habe gesagt, wenn man wirklich mal so ein bisschen sich, wenn man überspielt ist und sagt, ich habe keinen Bock jetzt hier nochmal Schach und nochmal Italienisch und wenn man einfach mal Abwechslung braucht, ist Chess 960 interessant mal zu spielen, aber ich sehe nicht, dass es sich einfach durchsetzt, weil Schach so ist einfach faszinierend genug und für die Schachspieler, für die Topspieler ist es natürlich interessant, einfach mal keine Eröffnungstheorie lernen, aber ich glaube, für uns ist Schach schon faszinierend genug. Mhm.
Als jemand, der sich mit Medien beschäftigt und viele Kanäle bespielt, verfolgst du sicher auch die Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Schachbundes und der Schachbundesliga. Willst du dich dazu äußern? Wie findest du es? Ist es besser geworden oder hast du Ansätze?
Also ich finde, dass es deutlich besser geworden ist. Also ich meine, der Deutsche Schachbund an sich hat ja in der Vergangenheit viele Probleme gehabt, mit Öffentlichkeitsarbeit überhaupt irgendwelche zu betreiben. Und ich finde schon, dass da was passiert ist. Ich finde, dass die Schachbundesliga ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat. Ich bin kein so großer Fan von diesen, sagen wir mal, Mäzenatentum, das wir haben, dass dann quasi, wie auch immer, ein Kränke, ein Baden-Baden oder noch ein Deizisau irgendwo in die Bundesliga hieft. Es gibt auch andere Beispiele. Aber es hilft natürlich, wenn da plötzlich ein Magnus Carlsen aufläuft oder Nakamura in der Bundesliga spielt, dass man darüber natürlich noch anders und mehr berichten könnte, ist klar, ja.
Ja, ich glaube, bei dem Bundesliga-Verein muss man dann auch nochmal gucken. Da gibt es diejenigen, die nur, ich sag mal, die erste Mannschaft im Blick haben. Oder gibt es welche, die wie Wolfgang Renke zum Beispiel dann Vincent Keimer fördern oder weitere Jugendspieler fördern wie Jan-Henrik Büttner. Also da muss man, glaube ich, nochmal einen Unterschied machen. Aber ja, ansonsten lassen wir das so stehen. Ich muss Deizes auch ein bisschen verteidigen, weil du weißt, du kommst ja selber aus der Gegend und ich komme ja da auch aus der Gegend, deswegen blutet da natürlich mein Herz. Ja, Raphael, ich gucke gerade nochmal meine Liste durch. Wir sind schon bei einer guten Stunde. Solange ich gucke, kannst du noch sagen, haben wir aus deiner Sicht noch was vergessen? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, du noch sagen willst, wie auch immer?
Also von meiner Sicht aus möchte ich einmal dich natürlich auch loben, weil dieser Schachgeflüster-Podcast, der wird mir sehr viel gespielt von vielen Kollegen, die das sehr gerne hören. Ich selber habe zum Beispiel auch, zum Beispiel damals, als du Schachpanda hattest, habe ich mir das auch gerne angehört. Oder du hattest, glaube ich, auch mal Dr. Pflege hattest du, glaube ich, auch mal. Das hatte ich mir auch angehört. Ich habe gesehen, auf deiner Schachseite stand etwas Podcast mit starken Schachspielern und sowas, dass ich da jetzt reingerutscht bin. Das ist wohl ein kleiner Betriebsunfall jetzt.
Nee, du bist als YouTuber, nicht als starker als Schachspieler.
Nicht als starker, aber gut. Ja, ich hatte mich schon gewundert. Ist es denn so, dass Leute schon auf dich zukommen oder ist es so, dass du wirklich, oder hast du noch welche, wo du sagst, die würdest du unbedingt gerne noch mal im Podcast haben?
Interviewgäste?
Ja.
Ja, es gibt schon welche, die ich gerne haben würde, die aber illusorisch sind, so der Chef der Deutschen Bahn zum Beispiel oder Vincent Keimer hat mir über seinen Papa absagen lassen. Vishy Anand traue ich mich auch nicht so richtig ran, der spricht ja auch Deutsch.
Ja.
Und so ein paar Hochkarätige, wo ich nicht rankomme. Aber gut, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Gästen. Und manchmal in der Tat ist es auch tatsächlich so, dass Gäste mich ansprechen und sagen, ja, ich würde gern mal ein Interview machen. Das gibt's schon auch, ja. Und meistens nehme ich das dann auch an. Nicht immer, wenn ich denke, ja, der ist halt ein normaler Spieler, ne? Wo ist das Besondere? Also muss schon immer irgendwie eine besondere Geschichte dabei sein. Okay, wunderbar. Das freut mich sehr, dass wir da zueinander gekommen sind. Und dann muss ich dir auch noch ein Kompliment machen, Raphael, was mir halt wirklich auch gut gefällt. Das ist nicht gar nicht so unbedingt, dass du langsamer oder bewusster erklärst, sondern dieses Ausgewogene, ne? Dass du nicht irgendwelche Extremmeinungen vertrittst, einfach nur der Klicks halber, sondern dass du immer Pro und Contra darstellst und dass du eben nicht dieses Vehemente, habe ich vorher gesagt, dass du eben nicht dieses Vehemente hast. Und das finde ich so schön und wohltuend an deinem Kanal. Und mach weiter so.
Ja, also für mich war das eine große Freude und auch eine kleine Ehre, dass du mich eingeladen hast und mich angesprochen hast. Ich musste mich nicht aufdrängen. und ich würde mich freuen, wenn jemand von deinem Kanal mal bei mir vorbeischaut. Und wünsche dir alles Gute für alles, was du weiter im Schachlich bewirkst. Und du machst ja viel Werbung für Schach und es ist wirklich eine Freude zuzuschauen. Zuzuhören auch.
Ja, danke. Ich glaube, da haben wir eine gemeinsame Mission. Und ja. Okay, bis dann. Mach's gut. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.